der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Jochen Missel von Alphapet. Moin Jochen.
Moin Erik, danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Man muss vielleicht gleich ein mögliches Missverständnis aufklären. Es geht hier nicht um Alphabet, sondern um Alphapet. Und natürlich die Fachleute wissen, worum es hier geht. Hier geht es darum, wie schafft man es eigentlich in einem vermeintlich verteilten Markt, dem Markt für Tierfutter, kann man sagen, stark zu wachsen, profitabel zu wachsen, fast ein Subscription-ähnliches Geschäftsmodell zu haben und auch noch gleichzeitig einen hohen Eigenmarkenanteil zu haben. Habe ich das halbwegs richtig wiedergegeben oder stimmt das überhaupt nicht, was ich hier mir zurecht gereimt habe?
Doch, Erik, du hast genau recht. Bei Alphapet geht es um, ja, wie der Name es schon sagt, um Tiere und es geht um Tiernahrung. Und es geht um gesunde Tiernahrung. Unsere Vision ist es, gesunde Tiernahrung im Mainstream zu etablieren.
Sehr gut. Ist kein Geheimnis, wir haben uns schon ein bisschen früher kennengelernt. Ich war total fasziniert von eurer unternehmerischen Geschichte. Ich glaube, viele, die schon länger im E-Commerce und im Marketing, in der Schlacht um Neukundengewinnung und Kundenbindung unterwegs sind, wissen, dass dieser Tierbedarf, aber vor allen Dingen der Tierfutterbereich, das ist ja der Bereich mit der höchsten Retention, dass das eine verhältnismäßig alte, umkämpfte Kategorie ist, die auch noch gleichzeitig in so einem Omnichannel-Kontext geschlagen wird. Also Stichwort Fressnapf versus Zooplus und Amazon und der LEH distribuieren auch Tierfutter. Beschreibt mir doch mal kurz, wie seid ihr entstanden und wie konntet ihr diesen Erfolg einheimsen? Oder vielleicht fängst du mal hinten an. Wie groß seid ihr heute eigentlich?
Ja, genau. Ich kann mal heute anfangen. Wir sind heute bei ungefähr 130 Millionen Umsatz in den letzten 12 Monaten. Haben 8 eigene Marken im Premium-Bereich, also Hundefutter und Katzenfutter und vertreiben die Nahrung in unseren eigenen Online-Shops. Wir haben 4 Online-Shops und vertreiben sie aber Multichannel, das heißt nicht nur in unseren eigenen Online-Shops, sondern auch mit einer großen Anzahl an Retail-Partnern, das heißt sowas wie Fressnapf, Rewe, Edeka, Netto, DM, eigentlich alle Bekannten, die Tiernahrung führen auch unsere Produkte. Aktuell sind es in Deutschland 13.000 Point of Sale, an denen man unsere Produkte kaufen kann.
Sehr gut. Und vielleicht ist das der richtige Moment, um gleich mit einer Begrifflichkeit klar Schiff zu machen. Ich sage immer Eigenmarken und du hast vorhin so in dem allerletzten Vorgespräch nochmal so ein bisschen verbal gezuckt. Ihr führt eure Marken, also was ich damit sagen will, ihr seid auf einer Herstellerstufe, ihr seid die Markeninhaber, ihr seid gleichzeitig auch die Händler, Distributoren. Beschreibt mal kurz eure Markenkonstruktion.
Richtig. Also was wir im Endeffekt haben, ist, wir nennen es auch House of Brands oder eben unsere digitale Markenplattform. Das heißt, wir als Alphapet sehen uns wirklich als in der Markenführung. Uns gehören die Marken und wir kümmern uns wirklich um einen effizienten Vertrieb dieser Marken über unsere eigenen Online-Shops und eben auch im stationären Handel. Eben überall da, wo der Kunde ist, wollen wir unsere Produkte auch dem Kunden zugänglich machen. Aber okay. Genau. Es geht wirklich um Marken und die Marken stehen natürlich im Endeffekt auch für verschiedene Segmente. Zum Beispiel Hundenahrung, Katzennahrung. Das eine hat einen höheren Fleischanteil, niedrigeren Fleischanteil, unterschiedliche Konzepte für unterschiedliche Zielgruppen. Aber wirklich unabhängige Marken, die nebeneinander existieren.
Okay. Super spannend. Und die, lass mich raten, die Marken führt ihr dann vermutlich nicht so wie vor 10 Jahren der LEH seine Eigenmarken positioniert hat, sondern du hast gerade schon gesagt, ihr vertreibt sie ja auch außerhalb eurer eigenen Distributionskanäle an Dritte, zum Beispiel an den LEH selbst. Das heißt, ihr habt nicht nur das Marketing, also das Verpackungs- und Produktdesign, sondern ihr habt auch eine richtige Vertriebsmannschaft, die diese Produkte breit distribuiert.
Genau, also ich glaube, der große Unterschied zu vielen Marken ist eigentlich sogar, dass wir einen sehr hohen Direct-to-Consumer-Anteil haben. Also über 55% unserer Umsätze machen wir direkt mit dem Endkunden. Das heißt, wir kennen wirklich unsere Kunden. Also wir sind in ständigem Kontakt mit unseren Kunden. Wir haben einen eigenen Kundenservice für unsere Online-Shops. Aber wir sind da einfach im ständigen Austausch. Wir können super schnell iterieren. Wir können Produkte mit unseren Kunden entwickeln. Wir können die Produkte verbessern. Wir können sie austesten. Und dann, wenn sie funktionieren, und das ist ein ganz super Vorteil gegenüber Händlern, die nur stationär vertreiben, wenn sie funktionieren, dann können wir sie dem stationären Fachhandel anbieten. Und dann ja, können wir mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit auch forecasten, dass die Produkte funktionieren werden.
Okay, interessant. Ganz nebenbei ist es ja natürlich auch ein Vorteil für die reinen Markenhersteller, die den Direct-to-Consumer-Teil nicht haben, ne? Weil deren Produktiteration ist ja nicht direkt am Endkunden möglich, weil sie den Handel dazwischen haben, oder?
Genau, also ich meine, das sieht man jetzt ja in allen Branchen. Jede Branche drängt eigentlich so in dieses Direct-to-Consumer-Game. Und ja, ist aus meiner Sicht auch richtig, weil ich glaube, als Marke, um da bestehen zu können, braucht man diesen direkten Kontakt zum Kunden und man muss da nah dran sein, weil es ist nicht einfach nur ein paar Kroketten in Plastiktüten packen oder ein bisschen Fleisch in Dosen, sondern das ist, es ist wirklich ein emotionales Produkt, was wir auch herstellen. Und ich bin selber seit einem Jahr Hundebesitzer und es ist gerade dieses Tierfutter, es ist, man füttert den Hund morgens und abends. Man hat das Produkt zweimal am Tag in der Hand und man riecht es. Also das ist am Ende ist es ein emotionales Thema und das kann man nicht einfach ins Regal stellen und abverkaufen, sondern man muss sich damit wirklich beschäftigen. Man muss sich mit den Kunden auseinandersetzen und vor allem die Kundenbedürfnisse und auch die wechselnden und sich verändernden Kundenbedürfnisse verstehen und da schnell drauf eingehen. Und das funktioniert am Ende, wenn man ganz nah am Kunden dran ist, immer am besten.
Wir werden gleich einsteigen und ich würde gerne, wenn du erlaubst, so ein bisschen die Einzelbausteine eures Unternehmens eben so ein bisschen auseinandernehmen, also betrachten und besser verstehen. Wir sind ja schon gleich eingestiegen in Alphabets. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange gibt's euch schon und was hast du eigentlich davor gemacht?
Ja, genau. Ich kann vielleicht mal ein paar Worte noch zu mir sagen. Gerne. Bin eigentlich Wirtschaftsingenieur und war mal so in der Strategieberatung, dann auch eine Zeit bei Oliver Wyman. Da ganz viel über Strategie, Strukturieren von Prozessen, auch hartes Arbeiten und viel Arbeiten gelernt und auch viel so Corporates von innen gesehen und Konzernen gesehen, wie das Arbeiten da sein kann und dann auch entschieden, dass das nicht mein Weg ist. Weil ich glaube, dass man Führung, Entscheidungen treffen, flache Hierarchien, Geschwindigkeit und auch Spaß bei der Arbeit, das kann man ganz anders machen, als es in vielen großen Unternehmen ist. Und deswegen war mir klar, dass ich entweder was selber gründen muss oder eben zu einem sehr Early-Stage-Startup mit dazu gehen möchte. Und da bin ich dann eigentlich, ja, da hat mir der Zufall so ein bisschen in die Karten gespielt. Da bin ich über mein Netzwerk mit einem unserer großen Investoren aktuell auch in Kontakt gekommen. Und so hat mich dann eben die anstehende Herausforderung, die es da gab, vor mehr als 7 Jahren zu einer der Vorgängerfirmen von Alphabet geführt. Damals waren wir noch super klein, also ich kann mich da noch dran erinnern, da in meinem ersten Monat, als ich da war, haben wir ungefähr 300.000 Euro Umsatz gemacht. Und ja, ich habe schon gesagt, jetzt sind es über 130 Millionen in den letzten 12 Monaten gewesen. Das ist in den letzten 7 Jahren entstanden.
Interessant, weil wenn man so 7 bis 10 Jahre zurückdenkt, das war so die Zeit, wo es ja durchaus mehr als nur 2 Player gab, die sich bemüht haben, die Marktführerschaft oder einen interessanten Teil des Kuchens aus dem Tierfutterbereich irgendwie zu kriegen. Also die zwei großen, also der Challenger zu Plus, ich tue mir schon fast schwer, zu Plus noch als Challenger zu bezeichnen, was ja so super etabliert ist. Fressnapf, der physische Retailer und natürlich jede Menge zweite Generation E-Commercer. Ja. Seid ihr dann aus der Not in diesen Weg Omnichannel mehr Eigenmarken gegangen oder war das schon immer 1.0 in eurer DNA, in eurem Businessplan enthalten?
Nee, ich glaube, du sprichst es schon ganz richtig an. Das ist im Endeffekt wie bei jedem Startup, das ist ein Iterieren von auch vom Geschäftsmodell, bis man wirklich das Geschäftsmodell gefunden hat, was funktioniert. Und du hast jetzt als andere Player einen Zooplus oder einen Fressnapf angesprochen. Ich würde das heute, sehe ich die überhaupt nicht als Wettbewerber, sondern Fressnapf ist einer unserer größten Kunden. Zooplus könnte unser größter Kunde sein, wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten wollen würden. Das heißt, das sind im Endeffekt klassische Händler und die auch einen sehr guten Job machen. Muss man neidlos anerkennen. Für uns war am Anfang standen wir ein Stück weit im Wettbewerb und haben eben auch dieses E-Commerce 1.0 Handel versucht und dann aber auch schnell gesehen, dass es einfach schwierig ist, transparenten Markt wie dem E-Commerce-Markt dann eben wirklich eine nachhaltige Differenzierung gegenüber dem Kunden auch aufzubauen und konnten das aber sehr schnell dann kombinieren eben mit der Nachfrage unserer Kunden nach hochwertigen Premium-Marken und Produkten. Und dieser Kundenkontakt hat uns im Endeffekt dann dazu geführt, dass wir eigene Marken auch entwickelt haben, eben genau nach den Bedürfnissen der Kunden. Nicht nach den Bedürfnissen der Händler, sondern nach dem wirklich, was der Kunde möchte. Und das hat am Endeffekt dann wirklich so gut funktioniert online, dass wir die Produkte auch im stationären Fachhandel verkauft haben, weil die Händler auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, die Produkte, die hier online verkauft, die Kunden fragen danach. Wir wollen die auch offline verkaufen. Und dann gesagt, warum denn eigentlich nicht?
Okay. Das ist ja gleich mehrdimensionales Omnichannel-Marketing, ne? Weil du nicht einfach nur eine Marke über mehrere Kanäle hast, sondern du hast die Marke, die Produkte, hast eine, wenn ich dich richtig verstanden habe, ein überwiegend, also 60% hast du, glaube ich, gesagt, Direct-to-Consumer. Und wenn du sagst Direct-to-Consumer, sagst du deine Marken über deine Vertriebswege, also so, dass du die Kundenbeziehung in der Hand, oder meinst du damit auch Plattformgeschäft?
Genau, also es sind über 50% von unserem Umsatz, das ist das, was wir kommunizieren, läuft direkt an Endkunden. Mhm. Davon der größte Teil über unsere vier Plattformen, die wir selber betreiben in Deutschland. Das sind für zwei unserer großen Marken jeweils, wir nennen es Mono-Brand-Shops, wo man wirklich das nur eine Marke kaufen kann und dann voll in das Markenerlebnis eintauchen kann. Da gibt's dann auch Goodies und den passenden Napf dazu, oder also da ist man wirklich in diesem Markenerlebnis, was man nur bieten kann, wenn man der Händler selber ist.
Okay.
Dann haben wir noch zwei Multibrand-Plattformen, wo wir neben unseren eigenen Marken auch Marken von unseren Partnern vertreiben. Das heißt, wir arbeiten mit einigen Partnern zusammen, die auch Premium-Tiernahrung produzieren, mit denen wir auch schon sehr lange und zusammenarbeiten und die auch einen Fokus auf Markenpflege und Markenentwicklung legen und mit denen wir dann eben partnerschaftlich gemeinsam auch arbeiten. Das heißt, das sind oft auch dann Marken, die eben noch nicht so breit distribuiert sind und die wir so dann auch in den Markt einführen.
Okay, nenn ruhig doch mal ein paar Markennamen, also die, also ich kenne sie, ich sehe sie gerade vor mir, aber nur damit auch diejenigen, die jetzt im Podcast hören und nicht die Möglichkeiten haben, gleich zu surfen, damit sich schon mal das in Erinnerung.
Genau, unsere größte Marke ist Wolfsblut. Gibt's auch dann auf wolfsblut.com oder eben im stationären Fachhandel. Eine der großen Marken ist noch Wildes Land. Die gibt's für Hunde und da gibt's auch Katzennahrung. Müllers Naturhof ist eine Marke, die es in unseren Online-Shops gibt, aber zum Beispiel auch in jedem Netto deutschlandweit. Und seit einer Woche gehört auch die Marke Arden Grange und unter das Dach der Alphapet. Arden Grange ist eine Marke, die wir akquiriert haben in England. Ist eine da der führenden Premium-Marken im Hundetrockenfutterbereich, hat eine 25-jährige Historie, also da ist wirklich viel Heritage, wie man es so schön dann auf Englisch auch sagt. Und da freuen wir uns jetzt auch sehr drauf, mit dieser Marke gemeinsam die Internationalisierung von Alphapet auch voranzutreiben.
Okay, das ist jetzt eine Marke, die ist zu euch gekommen über vermutlich einen M&A-Prozess, unterstelle ich mal. Die anderen Marken habt ihr selbst entwickelt oder wie sind die anderen Marken zu euch gekommen?
Genau, also wir haben ganz klar so eine Buy-and-Build-Strategie. Das heißt einerseits organisches Wachstum. So ungefähr 20-30% pro Jahr wollen wir organisch wachsen und das vor allem durch den Ausbau unserer bestehenden Marken, aber das kann auch sein, dass wir eigene Marken entwickeln, das heißt, die meisten Marken, die wir haben, haben wir selber entwickelt. Wolfsblut haben wir Anfang 2020 akquiriert und Arden Grange haben wir jetzt akquiriert, also das waren die zwei letzten Transaktionen, die wir gemacht haben.
Okay, alles klar. Und alles folgt mehr oder weniger dem gleichen Playbook, ne? Also ich verstehe dieses Zusammenspiel aus Direct-to-Consumer, Produktentwicklung und der damit resultierenden hohen Kundenbindung. Und da muss ich jetzt mal, das finde ich den besonders spannenden Teil. Euch kann es ja fast egal sein, ob ihr die Kundenbindung direkt haltet oder über eure Handelspartner oder übersehe ich da was?
Genau.
Solange sie eure Produkte regelmäßig kaufen und die Marge bei den Partnern nicht zu sehr unter Druck kommt.
Genau. Nee, genau richtig erkannt. Also am Ende, und das ist auch das Schöne an diesem Tierfutter, das hat so eine eingebaute Kundenbindung, weil der Hund oder die Katze, die ist dann schon ein Stück weit festgelegt auf das Produkt. Und gerade wenn man das mehrmals am Tag füttert und dann sieht, wie gerne der Hund das mag und wie er dann schon hinrennt zum Fressnapf, oder jetzt nicht, ich meine jetzt nicht den Fressnapf, den Händler, sondern den Napf, in dem das Futter ist, um Missverständnisse zu vermeiden, dann erzeugt man automatisch eine Markenbindung mit dem Kunden. Und wenn der Sack dann leer ist oder das Nassfutter leer ist, dann muss der Kunde im Endeffekt nachkaufen, weil das Schöne ist auch, der Hund frisst einfach jeden Tag.
Super schön, ja.
Ja, es ist so. Und entweder er frisst unser Produkt oder er frisst ein anderes, aber es wird nachgekauft. Und das ist auch das Schöne dann am Direct-to-Consumer-Business. Wir haben hier eben im Endeffekt eine eingebaute Subscription. Wir können genau predikten, wann im Endeffekt der Kunde nachkaufen muss. Wir können ihn entsprechend antriggern. Können die Benefits entsprechend ausspielen und kennen dementsprechend den Kunden eben sehr gut, weil er so regelmäßig bei uns kauft.
Ja, spektakulär. Ehrlich gesagt, wir wollen ja immer ehrlich sein. Als ich dich kennengelernt habe, ich bin ein bisschen netter, schlauer Typ, so, aber ich dachte, boah, Tierfutter, dann, wie gesagt, ganz, ganz offen, dachte ich, der 37. Vogel, der hier Tierfutter über mehrere Kanäle verkauft. Ich habe die Schönheit eures Geschäftsmodells ehrlich gesagt erst nach 5 Minuten verstanden. gerade auch die auf eurer Produkt, also die auch die Produktfokussierung, ne? Über die Marken haben wir schon ein bisschen gesprochen, über die Distributionsseite, aber auch die Produktfokussierung. Ihr bietet ja nicht vom Pferd bis zum Hamster alles an, sondern ihr habt euch ja durchaus auf die Kategorien spezialisiert, wo das Nachkaufverhalten fast inhärent eingebaut ist, oder?
Richtig. Also wir schauen uns natürlich auch ganz strategisch die Marktgrößen an. Und da sieht man, dass einfach die Anzahl Hunde und Katzen, das ist der dominante Markt in Deutschland oder im Endeffekt in Europa sehr, sehr ähnlich. Und deswegen ist das ganz klar der Fokus. Und da können wir gerade extrem wachsen, weil eben das Geschäftsmodell so funktioniert, wie es funktioniert. Deswegen sehen wir da auch keinen Grund, uns jetzt auf irgendwelche angrenzenden oder andere Tierarten einzulassen.
Okay, bevor wir jetzt gleich in die Erfolgsbausteine einsteigen, würde ich gerne eine kurze Urban Legend mit dir besprechen. Es gibt die mehr unter FMCG-Lern, dass in Hunde- und Katzenfutter Zusatzstoffe eingebaut sein könnten, die den Hund oder die Katze auf besondere Art an das Produkt binden. Also bis zu der ist der Begriff sozusagen, das macht die süchtig. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist. Kannst du dir sowas vorstellen? Gibt es sowas? Kann das sein?
Das kommt, also ich glaube, es gibt nichts.
Das ist ganz schön viel gezögert.
Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich kann jetzt nur von unseren Produkten sprechen. Also unser Ziel ist es wirklich, eine hochwertige und möglichst gesunde Tiernahrung zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir verzichten auch auf alles, was irgendwie Zusatzstoffe sind oder was Zucker und so Themen sind. Mhm. Und wenn man jetzt aber sich jetzt im Regal anschaut und auch einen großen Teil vom Markt, und das ist eben genau dieser Nicht-Premium-Markt, dann findest du auch Produkte, die eben nicht so hochwertig sind und die aber trotzdem so produziert werden, dass sie dem Hund schmecken. Das kann eben dann eben durch Zugabe von Zusatzstoffen sein, die jetzt sicher alle erlaubt sind. Also das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich vergleiche es, wenn mich Leute fragen, immer mit so McDonald's. Ne? Da wissen wir auch alle, dass das am Ende jetzt nicht das Gesundeste ist. Wenn du aber irgendwelche Kinder fragst, ob sie McDonald's lieben, die mögen das alle und die würden am liebsten da jeden Tag hingehen. Ja. Und so ist es beim Hundefutter im Endeffekt auch, dass das hochwertige Futter nicht unbedingt das ist, was immer die höchste Addiction für den Hund generiert, sondern eben wir da schon ganz bewusst auf die Verantwortung der Tierbesitzer auch die ist da notwendig, um eben auch zu wissen, was man denn füttert. Und Menschen, die sich selber mit der eigenen Ernährung auseinandersetzen, die kommen ganz schnell zu dem Punkt, dass sie sich auch darüber Gedanken machen, was sie denn da ihrem Familienmitglied, dem Hund oder der Katze, füttern. Und dann füttert man nichts Minderwertiges. Also ich kann es mir zumindest nicht erklären.
Wäre ja auch ein ganz einfacher Retention-Trick, aber ich verstehe das mit dem, also in dem Moment, wo ich Bewusstsein und Verantwortung für mein Tier übernehme, dass ich da bewusst hingucke. Okay, ich bin, was das angeht, bin ich beruhigt. Jetzt lass uns auf die Erfolgs, auf das Puzzle gucken, was euch so erfolgreich macht. Wie würdest du es uns, also wenn du es vielleicht so in ist jetzt gemein, das nach der richtigen Priorisierung oder Bedeutung zu sortieren, aber vielleicht aus deiner Sicht, was sind die Erfolgsbausteine, die euch ja fast zu einer Ausnahmeerscheinung machen, weil in der Größenordnung mit einer gewissen Profitabilität unterwegs zu sein, ist ja alles andere als selbstverständlich. Also viele sind ja groß, aber wenig sind profitabel in dem Segment.
Genau, ja, genau. Das hatte ich dir im Vorgespräch auch gesagt mit der Profitabilität. Genau, also das, ich glaube, das, ja, das ist das Wichtigste.
Weil das, also woher kommt dieses Vorurteil? Mhm. Weil jeder, der börsennotierte E-Commercer sehen kann, der sieht natürlich Topline und die Margenstärke. Und das ist ja, dafür ist Tierfutterhandel jetzt nicht berühmt im Direct-to-Consumer-E-Commerce-Bereich.
/E-Commerce-Bereich. Ja, genau, also da kann ich dich beruhigen. Wir sind sehr gut profitabel, sodass wir eben auch Akquisitionen zum Beispiel über Fremdkapital finanzieren können. Das funktioniert sehr gut und wir wachsen eben trotzdem trotz der hohen Profitabilität. Das liegt aber wirklich am Geschäftsmodell. Das ist sicher so eins der Punkte, über das haben wir schon gesprochen, und eben dieser Multi-Channel-Vertrieb. Aber ich glaube, sonst, wenn du mich so nach dem wichtigsten Punkt fragst, es ist am Ende das Produkt. Also das ist das, womit der Kunde am Ende wirklich jeden Tag in Kontakt ist. Das ist nicht der Händler oder der es vertreibt oder wie es zum Kunden kommt, sondern es ist wichtig, das Produkt, was am Ende beim Kunden steht und was er seinem Hund oder seiner Katze 2-3 Mal am Tag füttert. Das Produkt muss perfekt sein. Und dann geht es natürlich weiter so in der Wertschöpfungskette. Wie kriege ich das Produkt zum Kunden? Thema Supply Chain Management in Zeiten von Amazon Prime irgendwie, da ist Standard, dass das Produkt morgen oder übermorgen beim Kunden sein muss. Alles andere ist eine Katastrophe. Das hört sich immer alles so leicht an. Und wenn wir verschicken letztes Jahr über 1 Million Pakete an Endkunden, das wirklich prozesssicher hinzukriegen, das ist dann auch nicht ganz so einfach. Also da haben wir auch ein unglaublich cooles Team, was sich drum kümmert. Wir haben 2 Logistikstandorte in Deutschland, aus denen wir das rausbetreiben. Ja, das ist, glaube ich, auch dann eine Kunst, das prozesssicher abbilden zu können. Und ja, ich glaube, dann kann man weitergehen. Ich glaube, unser Vertrieb und auch vor allem unser Direct-Consumer-Business würde nicht so gut funktionieren, wenn wir nicht so einen Technologie-Stack hätten, wie wir ihn haben. Also wir sehen uns schon seit Anfang an als Technologieunternehmen mit entsprechenden Backend-Strukturen, ordentlichen ERP-System, mit allen Partnern wie Fressnapf, Edeka, Netto etc. kannst du nur zusammenarbeiten, wenn du die entsprechenden EDI-Systeme hast, um direkt mit denen zu sprechen. Das ist mal so auf der Händler- und Retail-Seite. Und dann Richtung Direct-to-Consumer haben wir schon in der Vergangenheit sehr stark in unsere Plattform investiert, machen das aber jetzt noch stärker, gerade auch mit dem Thema Internationalisierung und Akquisition. Wir haben es intern, heißt es bei uns, Project Cheetah. Das ist unsere neue E-Commerce Direct-to-Consumer oder unsere neue Direct-to-Consumer-Plattform, die wir so aufbauen, dass wir dann mittelfristig alle 4 Wochen einen neuen Online-Shop in einem Land für eine Marke launchen können. Das heißt, wir wollen da noch näher an den Kunden gehen, noch näher mit unseren Marken wirklich Shops haben, die sich darauf fokussieren, auf einzelne Marken, und da eben wirklich ein Best-of-Breed-Ansatz für die Technologie, angefangen eben von Backend-Strukturen, aber auch im Marketing rein mit einer plattformübergreifenden Customer-Data-Plattform, Prediction-Modeling, alle Marketing-Kanäle angeschlossen, Real-Time-Informationen über Spend, Customer-Lifetime-Value, Customer-Acquisition, also klassisch E-Commerce, was, glaube ich, viele kennen, die sich in dem Geschäft auskennen, aber auf einer sehr hohen, auf einem sehr hohen Level.
Super spannend. Ich habe jetzt versucht, so gut wie möglich mir das in meinem Kopf zu sortieren. Ich habe verstanden, klar, das Geschäftsmodell, darüber haben wir schon gesprochen. Die Produktfokussierung, da habe ich mir kurz gedacht, okay, das ist vermutlich auch eine resultierende dieser Direct-to-Consumer-Prägung. Mal vereinfacht gesagt, ne, wenn du vor 20 Jahren Distribution am Point of Sale hattest, dann ist vermutlich, da muss das Produkt okay sein, aber vor allen Dingen durch die Markenbekanntheit und den Werbedruck bleibst du dann drin. Ne? Also ich denke so an die Sheba-Schappis dieser
also
der 90er, 2000er Jahre. Supply Chain Management verstehe ich auch. Amazon Prime mit geringen Prozesskosten, großes Volumen. Ihr seid klar, auch mit einer Million Pakete seid ihr zwar groß, aber nicht der größte für so einen Paketdienstleister. Und die Erwartungshaltung der Kunden ist so, dass wir, also wenn ich heute bestelle, wann habe ich dann meine Sendung von euch vor meiner Haustür liegen?
Genau, wir nehmen jetzt am Nachmittag auf, deswegen wird es morgen nicht mehr klappen, aber übermorgen.
Okay. So, aber das sind okay, also das schafft Amazon Prime ja auch nicht. Super spannend, weil das ist ja auch so die Kundenerwartung. 1 Million Sendungen bei 130 Millionen Euro Umsatz. Du sagst etwas 50-60% Deal. Das heißt, ihr habt auch für die Branche einen verhältnismäßig hohen Average Order Value. Wenn ich jetzt nicht was überschlage. Falsch verrechnen, aber dann seid ihr
fast... Die KPIs kann man jetzt so nicht in Relation sehen, weil das eine ist ja unser Gesamtumsatz und das sind wirklich Pakete, die wir an Endkunden schicken, aber wir haben einen Average Order Value von über 65 Euro.
Okay.
Und dementsprechend, das ist wirklich Premium Tiernahrung.
Okay. Die, darfst du uns oder möchtest du uns verraten, wie aktiv so ein Kunde oder wie hoch der Kundenwert im Jahr so ungefähr ist? Also ich unterstelle mal, so ein Kunde braucht für 65 Euro, die brauchen alle 14 Tage eine Versorgung. Also
ich glaube, das kommt sehr stark drauf an, was für ein Hund das ist. Also die guten Kunden haben so einen richtig großen Hund oder am besten sogar noch mehrere, die dann richtig viel fressen. Wenn wir über so einen kleinen Chihuahua reden, der frisst leider zu wenig.
Da braucht man eine Hunde-Lifetime-Value, ja.
Ja, also das ist sehr unterschiedlich. Es ist aber auch spannend, dass man das dann in der Nachkauffrequenz und in den Daten eben auch erkennen kann, was für Tiere ist. Und natürlich fragen wir die Kunden auch, was für Tiere sie haben. Letztendlich ist es aber so, dass der Kunde so im Schnitt alle 4-8 Wochen nachbestellt.
Okay. Genau. Aber dann habt ihr gescheite Kundenwerte. Also ich denke gerade so ein bisschen weiter, ne? Ich überlege mal, wie würde ich da jetzt drauf gucken? Ihr seid profitabel, wächst trotzdem. Ich verstehe, ihr müsst euch also ihr habt tolle Produkte, das unterstelle ich mal. Ich hab keine Haustüre, Tiere und hab deshalb eure Produkte noch nicht bestellt. Aber ich unterstelle mal, dass das natürlich ein weiterer Baustein ist eures Erfolges, dass ihr nicht nur ein schlaues, sondern auch ein profitables Geschäftsmodell habt, weil ihr mehr von dem möglichen Margenpool profitiert als andere Marktbegleiter. Das ist mal eine These.
Richtig? Das ist sicher so. Also was uns vielleicht auch unterscheidet, wir verkaufen nicht über den Preis.
Spricht noch für eine bessere Rohmarge.
Ganz, ganz klare wertebasierte Vermarktung und ein sehr gutes Produkt. Genau. Und das führt am Endeffekt dann mit den entsprechenden Nachkaufquoten zu einem, kann ich ganz offen sagen, sehr anständigen Customer Lifetime Value. Natürlich steuern wir unser Business dann eben auch eigentlich nach so Payback-Perioden, nennen wir das. Das ist dann die Aggressivität im Marketing. Wie schnell wollen wir die Customer Acquisition Costs den Return haben? Wie viele Monate sind das? Darüber steuern wir im Endeffekt unser Business.
Ja, und was ist euer angestrebte Payback-Time?
Im Moment sind wir bei ungefähr 6 Monaten. Liegt aber auch ein Stück weit immer so an der Gesamtskalierung des Unternehmens, weil es bringt jetzt nichts, nur in den Produkten zu wachsen, wenn die Logistik nicht hinterherkommt. Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr ein neues Logistikzentrum aufgemacht, waren dann ein Stück weit limitiert auch in der Anzahl Pakete. Dann schiebt man das natürlich runter, den Schieberegler, in eine schnellere Return-Zeit. Wenn mehr Kapazitäten zur Verfügung stellen, wachsen wir aggressiver.
Okay, verstehe ich. Du, wir hatten so im Eingang schon gesagt, das ist ja ein Near-Subscription-Modell, also es ist keine harte Subscription, das ist mehr oder weniger im Geschäftsmodell und in der Produktkategorie eingebaute, und im Produkt natürlich selbst, eingebaute Retention, die ihr habt. Dann stelle ich mir vor, dass vermutlich die größte Herausforderung, die Neukundengewinnung at scale zu machen. Ne? Also wenn ich mir so angucke und ich überlege jetzt gerade so ein bisschen, okay, das ist vielleicht zu schön, um wahr zu sein. Also ich habe da keine Zweifel dran, aber wo sind vermutlich die, wenn man das alles erreicht hat, was ihr erreicht habt, wo sind vermutlich dann irgendwie die größten Baustellen? Da hätte ich jetzt gesagt, dass es die aufwendiger ist als im reinen Transaktionsgeschäft für die eigenen Marken, die Zuführung, die Bedarfsweckung und die Customer Acquisition zu machen.
Genau. Oder wie siehst also du das? Da hast du absolut recht. Also es sind schon zwei Themen. Das ist klar, Customer Retention, da habe ich schon drüber gesprochen, da haben wir alle Modelle, spielen entsprechend die Kanäle und bespielen unsere Kunden auch. Und dann ist das Thema Customer Acquisition. Und so schön es in der Kundenbindung über das Produkt funktioniert, so schwierig ist es in der Customer Acquisition, weil es eben nicht so einfach ist, einen Kunden zu überzeugen, dass er sein Produkt wechselt, wenn er zufrieden ist. Und Tierfutter ist eben dann auch kein Impulskauf. Das heißt, unsere Customer Journeys sind deutlich länger als bei vielen anderen Produkten und vielen anderen Industrien. Und dementsprechend muss man einfach das Marketing langfristiger aufsetzen und braucht natürlich auch die richtigen Leute, die das richtig gut können. Also es hört sich immer leicht an und verleitet auch dazu, das sehr einfach zu denken. Aber ich vergleiche das auch immer, was wir da machen, eigentlich mit so, ja, wir haben da ein Ferrari hingestellt, also richtig ein Rennauto in der Technologie und auch in dem, wie das alles funktioniert. Und da brauchen wir dann aber auch die richtigen Rennfahrer, die das bedienen können. Es reicht jetzt nicht, wenn man nur einen Führerschein hat, sondern es ist wirklich Customer Acquisition auf höchstem Niveau, wie wir dir die Kanäle bespielen und wie wir auch die Kunden dann über die Journey bis zum ersten Kauf bringen mit Probierprodukten, nachfassen und bis dann wirklich ein treuer Bestandskunde draus geworden ist.
Ich glaube, also Jochen, ich bin bestimmt der Letzte, der das unterschätzt, jemand, der erfolgreich ein Direct-to-Consumer-Geschäft aufbaut, was eine saubere Retention hat. Ich glaube, da ziehen alle den Hut vor, weil das ist ja, Transaktionsgeschäft ist ja die eine Sache, ein nachhaltiges, also ein Nachkaufgeschäft zu generieren mit einer Marge, ist ja mit die Königsdisziplin. Das dann auch noch über Omnichannel zu machen mit eigenen Marken, hat ja den Nachteil, dass man auf der Gewinnungsseite nicht auf der eh schon da bestehenden Nachfrage, also von Fremdmarken, profitieren kann. Du kannst dich ja nicht einfach nur auf dem AdWords-Stream von Fremdproduktnachfrage reinhängen, womit du dann in der Competition mit Amazon, jedem LEHler und auch zu Plus stehen würdest.
Richtig, gar nicht. Also das ist auch überhaupt nicht das Game, was wir spielen, sondern wir sehen uns dann viel mehr als der Problemlöser. Das heißt, wenn der Kunde ein Problem hat, wenn er sein bestehendes Futter nicht mehr verträgt, wenn der Kunde einen neuen Welpen bekommt und nicht weiß, was er füttern soll, das sind so genau diese Touchpoints, wo wir da sind und wo wir dann unsere Produkte empfehlen können und hoffen, dass der Kunde dann die richtige Entscheidung trifft. Weil wenn er das Produkt mal probiert hat, also ich hoffe nicht, dass er es selber probiert, sondern eben sein Hund oder seine Katze es dann probiert hat, ja, dann haben wir extrem hohe Nachkaufquoten.
Cool. So, jetzt hast du schon verraten, dass ihr ungefähr, sagen wir mal, jetzt gerade ungefähr ein halbes Jahr in CAC den CLV vorfinanzieren wollt oder müsst oder könnt. Über welche Gewinnungswege, ich stelle mir vor, dass der klassische Kanalmix oder Budgeteinsatz auch jetzt atypischer ist als im reinen E-Commerce-Transaktionsgeschäft. Kannst du uns dafür ein Gefühl geben, über welche Maßnahmen und Kanäle du primär die Neukundengewinnung bewerkstelligen kannst?
Ja, also ich glaube, wenn man jetzt das budgetseitig anschaut, dann sind es bei uns auch die klassischen Kanäle. Also ein großer Teil geht an Google, ein weiterer großer Teil an Meta, wie sie jetzt heißen, mit Facebook und Instagram. Das ist wirklich, es ist am Ende schon das, wo man Awareness schaffen kann und wo man eben auch Klicks einkauft. Was für uns noch ein großer Teil ist und wo wir auch ein extra Team dafür haben, ist das ganze Thema wirklich digitaler Markenaufbau. Das heißt, Kooperationen mit Influencern, aber eben auch unsere eigenen Social Media Reichweiten, wo wir in der Tierbranche oder in der Heimtierbranche mit Wolfsburg und Wildes Land in Deutschland auch die Plattform beziehungsweise eigentlich die Kanäle mit den höchsten Interaktionsquoten und den meisten Fans haben.
Mhm. Okay. Also klar, also hätte ich auch gedacht, dass ihr ein bisschen kopflastiger, so eher Upper Funnel lastiger seid als ein normales E-Commerce Modell.
Ja. Genau, also da gibt's die verschiedensten Themen. Zum Beispiel letztes Jahr haben wir dann auch 3 TV-Flights gemacht, wo man uns dann auf Vox oder Sixt gesehen hat, gerade in diesen tieraffinen Umfeldern mit der Marke Wolfsblut. Also auch da gibt's natürlich dann immer wieder Opportunitäten, wo wir schauen, wo kann man die Marke positionieren. Aber es ist eben deutlich länger der Funnel und ja, deutlich länger auch die Customer Journey bis zur Acquisition als in einem so rein transaktionalen Geschäft.
Okay, das bringt mich zu so ein bisschen so den KPIs. Das heißt, du hast gesagt, ihr wächst. Kannst du uns ein Gefühl für geben, wie viel ihr organisch und wie viel ihr anorganisch wächst? Also organisch, also offensichtlich durch die profitable Neukundengewinnung, aber ihr wächst ja jetzt nicht nur über Organe. Aber primär erstmal, weil man damit, glaube ich, am besten das Geschäftsmodell versteht, ist die aus meiner Sicht die organische Wachstumsrate.
Genau, unser Ziel sind es zwischen 20% und 30% organisch jedes Jahr zu wachsen. Das sind wir auch in den letzten Jahren. In der Vergangenheit natürlich noch stärker, weil wir da kleiner waren. Es ist immer einfacher, auf kleiner Basis prozentual stärker zu wachsen. Ja, für die nächsten Jahre ist ganz klar das Ziel 20% bis 30% organisches Wachstum. Und das werden wir definitiv auch schaffen.
Okay, und Wachstum ist dann über über Neukunden und Retention vermutlich beides, ne? Also, aber wenn ich einen Kunden habe, kann ich den, ist das so wie bei Software as a Service? Also kann ich einen bestehenden gebundenen Kunden noch erweitern, weil der wird sich ja wegen euch nicht noch einen weiteren Hund, also der Hund kriegt ja nicht mehr Appetit durch euch oder vermehrt sich auch nicht von alleine.
Ja, also natürlich schauen wir uns diese klassische Revenue Extension auf Kundenebene auch an, was da möglich ist und was für ein Cross-Selling man machen kann. Da geht es ja nicht nur ums Futter, sondern auch um Snacks oder es geht auch um ein Upselling auf zum Beispiel noch hochwertigeres Futter. Also da gibt's schon verschiedene Maßnahmen. Ich kann aber auch sagen, das ist nicht der Fokus. Das Spannende ist wirklich, neue Kunden zu gewinnen und denen das zu verkaufen, was sie wirklich brauchen. Und das ist das hochwertige Futter.
Mhm. Wie ist denn so die Conversion von einmal Transaktion zu Repeater? Weißt du das? Klar, weißt du das? Magst du sagen?
Das stimmt. Ich weiß es sehr gut. Man kann sagen, dass von denen, die ein Probepaket kaufen oder eben so dieses erste Mal bei uns einkaufen, dass ungefähr 40% bis 50% kaufen dann innerhalb von 3 Monaten nochmal bei uns.
Okay. Also 45% innerhalb von 3 Monaten.
Das ist so die direkte Retention. Alles andere wissen wir, dass auch ein Kauf nochmal dazwischen stattgefunden hat. Ich war ja davor bei dem klassischen Kaufzyklus. Da sitzen wir dann nochmal anders an. Und das ist aber jetzt nur der Erstkauf, da ist die Retention am schlechtesten. Wenn wir über eine Retention Rate dann reden von Kunden, die schon 5-mal gekauft haben, da sind wir bei über 90% Nachkaufquote.
Mhm. Jochen, ich bin total begeistert, weil ich das Gefühl habe, das ist wie ein idealtypisches Playbook für die Zukunft von CPG, von Konsumgütern, von Schnelldrehenden. So ist mir jetzt so ganz spontan gekommen. Also eigentlich müssten doch die großen internationalen FMCG-Unternehmen, um so Companies mit dem Wissen auf der Produkt- als auch auf der Doing, also auf der Operations-Prozessseite, sich um solche Assets total bemühen. Also seid ihr nicht, also ihr macht ja selbst Buy-in-Build, aber seid ihr nicht der idealtypische Übernahmekandidat für einen großen FMCGler?
Das ist vielleicht eine Frage, die du einem deiner anderen Gäste mal stellen kannst. ich glaube, insgesamt muss man einfach sehen, wie groß diese FMCG-Konglomerate sind im Umsatz. Und dagegen sind unsere 130 Millionen aktuell einfach noch nicht groß. Ja, ich glaube, wenn man sich auch den Markt anschaut, dann haben wir noch enormes Potenzial, in den nächsten Jahren das auch schnell zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Und wo die Reise dann hinführt, das werden wir sehen. Also ich glaube, da gibt es viele, die das Modell spannend finden. Mhm. Und genau, das wird man dann sehen. Da kann ich jetzt noch nicht so viel verraten.
Nee, verstehe ich. Gut, aber es kam ja gerade nur so, weil das sind ja alles Assets-Fähigkeiten, die genau dementsprechend, was die auf der anderen Seite die größten Herausforderungen für viele FMCGler sind. Also das fängt beim Produkt Margendruck, ne? Abhängigkeit von den Handelspartnern. Die du sagst vorhin, ihr positioniert euch hochpreisig und da steht ja noch in Klammern, dadurch könnt ihr eure Marge besser verteidigen. Wenn wir jetzt eine alte Legacy-Brand im Tierfutter wären, dann haben wir doch sehr wahrscheinlich, wenn wir ein Volumenplayer sind, die Herausforderung, dass wir total unter Margendruck kommen, weil wir von allen Seiten in die Zange genommen werden. Also von der Amazon zur Plus-Plattformwelt. Und der LEH ist ja momentan, also war ja noch nie ein Streichelzoo, die haben es doch richtig schwer, Volumen und Marge zu verteidigen, oder? Das ist doch ein roter Ozean.
Ich will dir da nicht widersprechen, aber ich denke auch, ich denke super gerne über unser Geschäftsmodell nach und wie wir uns weiterentwickeln und nicht, was bei anderen nicht so gut läuft. Da darf sich jeder um seine Hausaufgaben kümmern.
Aber du widersprichst
tauschen würde ich nicht wollen.
Sehr gut. Das spricht für dein diplomatisches, feinfühliges Geschick, lieber Jochen. Aber schon mal gut, dass wir da Einigkeit haben, dass das im Markt allgemeine Herausforderung ist. Sehr gut. Und am Ende des Tages steht es ja auch jedem frei, sich weiter zu differenzieren. Aber ich finde eure Größe, klar, das ist jetzt im Gesamtmarkt sicherlich jetzt noch nicht dominant, aber ich finde den Trend halt so gut. Okay. Aber habe ich verstanden. Was steht für euch so als nächste Baustelle an? Was sind so deine Projekte, deine To-Dos, weitere Akquisitionen, geht ihr in andere Produktkategorien, hast du schon gesagt, weitere Märkte, was steht auf der To-Do-Liste?
Ich glaube, ganz großes Thema ist aktuell ja wirklich das Thema Integration. Ich habe es vorhin gesagt, wir haben letzte Woche die Akquisition bekannt gegeben. Mhm. Nach so einer Akquisition kommt dann so die klassische 100-Tage-Plan und wirklich Integration, Team kennenlernen, Teamzusammenführung. Für uns ist es das erste Mal so eine richtige Internationalisierung. Das heißt, wir haben dann auch eben wirklich relevantes Volumen in England. Das ist super spannend, da die Integrationsplanung jetzt voranzutreiben und dann eben auch umzusetzen, die ersten Synergien zu heben. Und da liegt gerade der volle Fokus drauf.
Okay, sehr gut. Das ist bestimmt Herausforderung genug.
Das ist die Herausforderung. Wie gesagt, das ist eben die der anorganische Teil, organisch die Herausforderung, Internationalisierung. Auch da, wir launchen in den nächsten Wochen einen Shop in der Schweiz. Wir bereiten für dieses Jahr einen Shop in Frankreich vor. Also auch da kommen noch viele Themen, eben die auch dann das organische Wachstum weiter unterstützen werden.
Mhm. Wir sind da vorhin bei den Erfolgsbausteinen, bin ich da nicht mal explizit drauf reingegangen, aber du sagtest auch natürlich Technologiekompetenz, das Skillset an euren Leuten. Vielleicht sagst du mal ganz kurz, wo sitzt ihr? Und ich unterstelle jetzt mal, dass ihr die wesentlichen Marketingprozesse, also Acqui, Retention, Tech-Stack, dass ihr die sehr stark auch innen habt, oder liege ich da falsch?
Genau, das ist richtig. Also wir sitzen in München. Ja, wo man sitzt, finde ich sogar ein bisschen schwierig mittlerweile zu sagen, weil so viel Remote. Ich sitze bei mir zu Hause im Arbeitszimmer, wie die meisten meiner Kollegen jetzt gerade auch in der aktuellen Zeit. Aber unser Firmensitz ist in München und Leipzig und jetzt eben auch mit einem neuen Standort noch in England. Und ja, wir haben die größten Funktionen, also eigentlich alle Funktionen, die man so braucht, in-house, auch da die Erfahrung, einfach das selber zu machen, in vielen Fällen einfach deutlich zielführender, als mit externen Partnern zusammenzuarbeiten. Natürlich gibt es externe Partner, mit denen wir gut zusammenarbeiten, aber unser Ansatz ist wirklich im Marketing, aber vor allem auch in der Technologie, das Thema Best of Breed. Wir wollen uns wirklich überall die besten Lösungen suchen, die ordentlich kombinieren. Und ja, so eben das Geschäftsmodell dann weiterentwickeln.
Verstehe ich. Wenn ihr, dann unterstelle ich auch, dass eure, du hast vorhin Technologie, das geht ja in die bei euren Handelspartnern in die EDI-Richtung, als auch im vermutlich habt ihr auch viel CRM-Technologien. Aber bei euch ist vermutlich kein Produkt irgendwie länger als vor 7 Jahren implementiert worden, richtig?
Unsere, bei den IT-Produkten.
Ja, IT und Martech.
Ja, genau. Also da tut sich schon relativ viel. Wir tauschen das. Mhm. Kein Produkt kann ich jetzt, ich kann es nicht ausschließen, weil es so eine große Anzahl an Themen ist. Aber wir haben ein großes internes IT-Team und Product, also Online-Product-Team, was sich eben kontinuierlich um unsere Plattform kümmert, die weiterentwickelt, so dass wir da wirklich eine State-of-the-Art-E-Com-Plattform zur Verfügung stellen können, allen Marken, die eben unter dem Dach der Alphabet geführt werden.
Mhm. Richtig cool. Großartig. Wir kommen so langsam zum Ende, aber ich möchte dich nicht gehen lassen, ohne meine aktuelle Abschlussfrage dir zu stellen. Was ist dein größtes, noch nicht begonnenes oder noch nicht abgeschlossenes Projekt?
Ich glaube, da muss man ein Stück weit differenzieren. Also beruflich, ganz klar Alphabet.
Noch nicht fertig.
Es ist nicht fertig. Ich habe seit vor 7 Jahren damit angefangen. Ich brenne noch genau wie an Tag 1 für genau das Thema. Wenn man sieht, wie so Akquisitionen funktionieren, wie die Teams das auffassen und auch wie viel Begeisterung dann wieder da ist, hier die Internationalisierung zu machen, die Integration von Themen, aber auch eben das Wachstum weiter voranzutreiben und ich sehe, wie viel Potenzial in dem Markt noch ist. Dann fühle ich mich immer noch wie an dieses berühmte Tag 1 Zitat. Also es geht einfach weiter. Das Thema ist nicht, zu Ende erzählt, die Geschichte von Alphabet, und da wird noch ganz viel kommen. Ich habe enorm viel Passion für das Thema, das voranzutreiben. Und das, deswegen, das ist definitiv nicht abgeschlossen. Und du hast auch gefragt nach noch nicht begonnen. Und da würde ich zum Privaten springen.
Ja, gerne.
Ich nenne es dieses Traum ist so das große Abenteuer. Also ich werde irgendwann mal so ein Sabbatical machen, irgendwie ein Dreivierteljahr oder sowas, ein Wohnmobil in Kanada kaufen und dann mit meiner Partnerin, mit unserem Hund, dann einmal von Kanada bis Patagonien einen Roadtrip machen, einmal von oben nach unten, Länder besuchen und wirklich einmal
mit
komplett abschalten.
Und wollte gerade sagen, mit Handy oder ohne Handy?
Ich glaube, es ist schon eher offline.
Ja, ich glaube. Ja. Sehr schön. Wartest du darauf, dass deine Gesellschafter dir sagen, Mensch, jetzt ist soweit, geh doch mal ruhig ein halbes bis dreiviertel Jahr raus, oder setzt du da selbst dir eine die Pistole auf die Brust? Oder?
Gar nicht. Ich bin jetzt 37. Ja. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Also das ist ein Projekt, aber nichts, was in den nächsten paar Jahren passieren muss.
Sehr gut. Ich finde das ein großartiges Vorhaben. Ich wünsche dir, dass du das bald, du bist ja noch jung, hast Zeit, verstehe ich, aber ich finde das ein super Projekt und ich wünsche dir aber auch für dein berufliches, das ist ja deutlich mehr als Projekt, das ist ja eine super Reise, ganz viel Erfolg. Ich finde das eine super Geschichte. Ich würde das gerne weiterverfolgen und vielleicht können wir mal eine Fortsetzung machen. Was du noch erfährst, man kennt es so, gibt ja genügend Teilbereiche, wo man richtig tief eintauchen könnte, sofern du das teilen magst. Aber du hast ja jetzt schon ganz, ganz viele tolle Sachen geteilt. Vielen Dank auch für deine Offenheit. Hat mir wirklich viel, nicht nur Spaß gemacht, sondern auch viel Wissen bereichert. Vielen Dank und Gruß nach München. Oder wo bist du gerade?
Genau, ich bin in München.
Nicht in Leipzig, sehr gut.
Genau, super. Dann, danke Gruß für die Einladung.
Hat mir auch Spaß gemacht. Bis ganz bald. Ja, vielen Dank.
Sehr gerne wieder.
Sehr gut, super. Vielen Dank, Gruß nach München.
Dankeschön. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.